Guten Morgen. Im Advent, da habe ich so das Gefühl, stehen wir ein bisschen in der Gefahr oder in der Versuchung, über alles einen Zuckerguss zu legen. So mit Lichtlein und Glöcklein und Last Christmas. Line. Aber bei vielen Menschen liegt, glaube ich, unter diesem Zuckerguss nagendes Leid. Und da fragt man sich, gibt es Hoffnung für sie? Wir machen im Advent eine Predigtreihe über Hoffnung. Und heute geht es besonders über die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wir sterben, wir Menschen sterben und Menschen, die wir lieben, sterben. Als Christen haben wir Hoffnung für die Toten in Christus. Und mein Ziel ist, dass wir alle heute mit begründeter Hoffnung wieder da rausgehen und uns freuen. Das ist mein Ziel, Freude, dass wir uns freuen und mit begründeter Hoffnung wieder rausgehen. Und ich lese unseren Text, der steht im 1. Thessalonicher Brief im Neuen Testament, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Beten wir. Herr, lass deine Worte zu uns zum Trost werden. Mach uns bitte zu Hoffnungsträgern durch deine Auferstehung, dein Leben, dein Sprechen und deine Zukunft. Amen. Es fängt an damit, dass Wissen zu Hoffnung führt. Vers 13, ich lese euch nochmal Vers 13 vor. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, in Unwissenheit, in Ignoranz. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ja, egal wie gefestigt dein Glaube ist, wenn jemand stirbt, dann ist es ein emotionaler Schock. Wenn jemand Geliebter stirbt, dann verlieren wir einen Teil von uns. Und die Gemeinde, an die Paulus da schreibt, hat erlebt, dass Leute gestorben sind. Und was ist jetzt mit denen? Die sind traurig und einige von denen haben anscheinend die Hoffnung verloren. Paulus will nicht, dass die jetzt in der Traurigkeit versinken. Sein Gegenmittel ist Wissen und Wahrheit über das Leben nach dem Tod. Er ruft jetzt auf zu einer Bewegung. Ich will, dass ihr euch bewegt von der Unwissenheit ins Wissen, von der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung, von der Trostlosigkeit in den Trost, echten Trost. Paulus ist gegen Ignoranz und Unwissenheit. Viele Probleme des christlichen Glaubens kommen aus Unwissenheit. Paulus ist dagegen. Und Paulus betrachtet Wissen als Schlüssel für viele Segnungen. Letzte Woche hat uns der Wolfgang das so super vor Augen gestellt, in nur einem Brief im Neuen Testament ist er durchgegangen, wie oft es vorkommt. Ich will, dass ihr wisst, ihr sollt wissen, ihr sollt wissen. Und der Rest von der Bibel ist genauso. Wissen ist wichtig. Echter Trost fängt mit Wissen an. Wissen begründet echte Hoffnung. Wissen begründet echte Hoffnung. Wir brauchen keine leeren Versprechungen. Wir brauchen keine hohlen Phrasen. Wir brauchen echte Hoffnung, begründete Hoffnung. Und unsere Hoffnung ist nicht irrational. Die kommt nicht aus einem Rausch oder aus einer Einbildung. Oder wenn wir uns das 100-mal vorsagen, dann werden wir es auf einmal doch glauben. Das hilft nichts. Das trägt nicht. Ohne begründete Hoffnung ist alles trostlos. In einem Gedicht von Inka Hammond heißt es: Alles verfällt zu einem dunklen Fragezeichen, wenn es nicht beleuchtet wird mit dem Licht deiner Auferstehung. Und das stimmt, alles verfällt zu einem dunklen Fragezeichen. Wir alle sterben und vorher sterben noch Menschen, die wir lieb haben. Die Welt vor Jesus, die antike Welt, die war geprägt von einer Traurigkeit, von einer tiefen, tragischen Traurigkeit, Trostlosigkeit, Resignation, Verzweiflung. Und das ist überall auf der Welt so. Der Hebräerbrief sagt es so deutlich. In Hebräer 2, Vers 15 spricht er davon, dass die Menschen fast durch die Furcht vor dem Tod versklavt sind. Menschen sind durch die Todesfurcht das ganze Leben hindurch versklavt. Aber Christen haben Hoffnung. Christen trauern nicht wie Menschen ohne Hoffnung. Wenn du Hoffnung hast, dann trauerst du anders. Natürlich trauern wir immer noch, wenn jemand stirbt. Die Bibel verbietet es auch nicht. Jesus selbst hat ja am Grab seines Freundes Lazarus geweint. Und da gibt es noch andere Stellen in der Bibel, können wir später drüber, nachher gern drüber reden. Er selbst hat getrauert über den Tod und dann ist es auch für uns okay. Wir weinen, aber nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir sind traurig, aber durch unsere Tränen blitzt das Licht der Auferstehung auf, das Licht des kommenden Tages. Es ist dunkel, aber am Horizont ist ein Silberstreifen der Hoffnung, der begründeten Hoffnung. Wissen führt zu begründeter Hoffnung. Und deswegen habt begründete Hoffnung und freut euch. Und jetzt erwartet ihr sicher alle Wissen und Gründe, oder? Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich bis jetzt noch keine Gründe gesagt habe. Ist euch das aufgefallen? Ich hoffe, ihr denkt es noch mit. Ja, um das geht es jetzt im zweiten Teil. Jetzt kommen Gründe für unsere Hoffnung. In den Versen 14 bis 17. Da steht dreimal denn. Das heißt, jetzt kommen drei Gründe für unsere begründete Hoffnung. Drei Dinge, die wir wissen können. Das erste, die Auferstehung von Jesus begründet unsere Hoffnung. Das ist der Vers 14. Ich lese ihn vor. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Ist Jesus auferstanden? Hast du das schon einmal gründlich durchdacht? Kennst du dich da aus? Hast du irgendein Wissen darüber? Wir wollen dich nicht in Unkenntnis lassen, denn Wissen führt zu Hoffnung. Jesus Christus ist eine Person der realen Geschichte. Es hat ihn wirklich gegeben und er hat wirklich gelebt. Und er ist wirklich gestorben und er ist wirklich auferstanden. Wir haben authentische Briefe aus der Antike, die das bezeugen und die wenige Jahre nach der Auferstehung geschrieben wurden, nach dem Ereignis. Du hast gerade einen vor dir. Der erste Thessalonicher Brief ist im Jahr 50 geschrieben worden. Das heißt, es sind höchstens 20 Jahre, viel zu kurz für irgendwelche Legendenbildung. Die Augenzeugen, die leben noch, die Zeitzeugen leben noch. Da kann man keine Lügen erfinden in der Zeit. Die Informationen gehen zurück auf zuverlässige Augenzeugen. Jesus ist wirklich gestorben. Die Römer haben gewusst, wie man das macht. Und das Grab war wirklich leer. Sonst hätten die Behörden das Christentum ja leicht stoppen können. Und dann ist Jesus verschiedenen Menschen erschienen. Jesus ist einzelnen Frauen und Männern erschienen. Und er ist Gruppen von Frauen und Männern erschienen. Er ist Gruppen von 200 bis 500 erschienen. Er ist in Häusern erschienen und im Freien, in Judäa und in Galiläa, auf einem Berg, auf einer Straße, an einem See, mit an Vorankündigung und ohne Vorankündigung. Er spricht, er isst, er erscheint Erwachsenen. Er konnte berührt und gehört und gesehen werden. Sogar sein Halbbruder Jakobus war überzeugt. Das sagt uns der jüdische Historiker Josephus Flavius. Sogar der Feind und Verfolger der frühesten Christen, Saulus von Tarsus, war überzeugt. Das sagt er uns selber hier in diesem Brief, 1. Thessalonicher Brief. Jesus hat den Tod besiegt. Die Auferstehung ist eine historische Wahrheit. Und wenn du das glaubst, wenn du die Gründe dafür kennst und darauf vertraust, dann hast du Hoffnung. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Die Hoffnung hast du, wenn du das glaubst, wenn du darauf vertraust. Dieses Vertrauen verbindet dich mit dem auferstandenen Jesus. Dieses Vertrauen, dieser Glaube ist keine Leistung. Keine eigene Leistung, keine gute Tat kann dich mit Jesus verbinden, sondern nur der Glaube allein, das Vertrauen auf ihn. Weil Jesus so stark ist, ist diese Verbindung mit Jesus stärker als der Tod. Stärker als der Tod. In Vers 16 werden die toten Christen so genannt. Die Toten in Christus. Sogar im Tod sind wir noch in Christus. Immer noch mit ihm verbunden. Sein Leben ist so lebendig. Da spielt unser Tod überhaupt keine Rolle. So eine vernachlässigbare Größe im Vergleich zu dem gigantischen Leben von Jesus. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Wenn du Jesus vertraust, wirst du leben. Jesus ist unser Leben. Er befreit aus der Todesfurcht, die uns versklavt. Er macht frei, denn er ist wirklich auferstanden. Habt begründete Hoffnung und freut euch. Freut euch. Kommt irgendeine Freude bei dir ins Herz? Ich hoffe so sehr, dass du dich freust. Der zweite Grund ist das Versprechen von Jesus. Das Versprechen von Jesus begründet unsere Hoffnung. Das Wort von Jesus in Vers 15, da steht, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen. Sein Wort gilt. Er hat gesagt, dass die Entschlafenen keinen Nachteil haben werden. Unmöglich, dass die in Christus Gestorbenen jemals von Christus getrennt sind. Sie leben in Christus, sie sterben durch Christus, sie schlafen in Christus, sie stehen mit Christus auf und sie kommen mit Christus. Niemals getrennt. Auch die Toten werden seine Ankunft mitkriegen und miterleben. Sein Wort gilt. Er ist der Sieger über den Tod. Der Herr über alles, sogar über den Tod. Er ist auferstanden, genauso wie er es vorher gesagt hat, wie er es versprochen hat. Und genauso ist es eingetreten. Du kannst ihm echt vertrauen. Er ist zuverlässig und treu. Er hält sein Wort. Jetzt, heute, hier. Seine Wahrheit ist jetzt hier, ganz persönlich bei dir, in deinen Händen oder in deinem Ohr. Ganz nahe. Und es sind seine zuverlässigen und wahren Worte. Wir alle verlassen uns ja immer wieder auf Versprechen, die uns Menschen geben. Und da geht es auch manchmal um Leben und Tod. Wir machen das immer wieder. Wie viel mehr kannst du den Worten Gottes vertrauen? Gott lügt nicht. Niemals. Sein Wort gilt. Habt begründete Hoffnung und freut euch. Schaut es mir so skeptisch an. Sehr interessant, aber es ist, weil ihr so mitdenkt, so aktiv, bewegt, mitdenkt. Ja, ganz tief drinnen ist sicher irgendwo Freude. Gell? Der dritte Grund. Die Ankunft von Jesus begründet unsere Hoffnung. Das sind die Verse 16 bis 17. Der dritte Grund ist jetzt nicht in der Vergangenheit, wie die Auferstehung, nicht in der Gegenwart, wie sein Wort hier und jetzt, sondern der ist in der Zukunft, was passieren wird. Es ist wahr, dass Jesus eines Tages auf die Erde kommen wird, zurückkommen wird. Den Zeitpunkt kennen wir nicht. Den hat auch Paulus nicht gekannt. Er hat immer mit zwei Möglichkeiten gerechnet. Er hat damit gerechnet, dass er stirbt und aufersteht. Das schreibt er in seinen Briefen. Und er hat damit gerechnet, dass es jederzeit möglich sein kann, dass Jesus wiederkommt. Zwei Möglichkeiten. Er hat nicht gewusst, wann es sein wird. Wir wissen das auch nicht. Und beide Möglichkeiten gibt es auch für dich. Möglich, dass du stirbst. Möglich, dass Jesus vorher wiederkommt. Nach Weihnachten und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten ist die Rückkehr des Königs der nächste Termin im Terminkalender Gottes. Eines Tages kommt er. Besonders der Ablauf seiner Ankunft macht da Hoffnung in den Versen 16 bis 17. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Im Neuen Testament und auch bei uns in unserer Stelle heute in Vers 15 wird für diese Rückkehr, für diese Ankunft das Wort Parousie verwendet. Parousia. Und damit ist auf Griechisch etwas bezeichnet worden, entweder, dass ein verborgener Gott seine Macht offenbart oder dass ein König eine Stadt besucht. Und bei dem Besuch, bei der Visitation des Königs, da war das so, dass die Leute, die leitenden Bürger, rausgegangen sind vor die Stadt, um dem König dort zu begegnen, um ihn in Empfang zu nehmen und in die Stadt zu begleiten. Und das Fachwort hier für dieses Begegnen und Zurückbegleiten lautet Apanthesis. Und das ist bei uns in Vers 17. Der König wird also in die Stadt hinein begleitet. Und das Feiern beginnt. So zur Veranschaulichung ein kleines Schaubild von mir. Das ist der Ablauf, der da beschrieben wird. Genau das passiert auch alles, wenn unser König kommt. Zuerst ertönt der Befehlsruf, sich zum König zu versammeln. So wie in Johannes 5, 29. Alle in den Gräbern werden seine Stimme hören. Der Versammlungsruf ertönt und Jesus selbst kommt herab. Dann stehen die Toten auf und alle, dann stehen die Toten auf, ding, stehen sie wieder lebendig da. Und alle zusammen, die an Jesus glauben, die werden direkt fortgerissen zu ihm in seine Gegenwart hinein. So stark ist dieser Ruf. Und diese sogenannte Entrückung, die gibt es nur da im Neuen Testament, nur 1. Thessalonicher 4. Die ist schnell und heftig, wenn man dieses Wort selbst betrachtet, was das bedeutet. Und sie ist öffentlich und nicht geheim. Genauso wenig wie ein König nicht geheim eine Stadt besucht und die Bürger geheim rausgehen, um ihn wieder herzubegleiten. Jesus wird eines Tages wiederkommen und das wird ein weltweites Ereignis sein. Jesus wird sichtbar und persönlich erscheinen und alle seine Leute werden zu ihm gesammelt. Und dann sind wir für immer bei ihm und kommen mit ihm auf die Erde. Und da folgt ein Gericht. Aber das ist hier jetzt nicht im Blick in unserer Bibelstelle. Weil hier in unserer Bibelstelle geht es nur um den Teil der Menschheit, der in Christus ist, der mit Jesus Christus verbunden ist. Der Himmel ist dann da. Der Himmel, auf den wir warten, das ist das ewige Zusammensein mit Jesus Christus. Für immer bei ihm, mit ihm zusammen. Das hat Jesus versprochen, dass er uns zu sich holen wird in Johannes 14. Und das ist das Ziel. Da wird deine große Sehnsucht nach Liebe gestillt, deine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit, nach Sinn, nach Würde und Wert, deine Sehnsucht nach Abenteuer. Da wird deine Sehnsucht gestillt und alle Tränen werden abgewischt. Es gibt keine Hoffnung ohne Jesus und es gibt keinen Himmel ohne Jesus. Aber Jesus kommt wieder und wer ihm vertraut hat, der wird für immer bei ihm sein. Drei Gründe waren es jetzt für eure Hoffnung. Die Auferstehung, das Versprechen und die Ankunft, die sind fix. Habt begründete Hoffnung und freut euch. Und jetzt geht es weiter mit den Auswirkungen. Freut euch. Begründete Hoffnung macht froh. Und sie hat echte Auswirkungen, so wie in Vers 18 da steht. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Historisches und persönliches Wissen führen zu einer Verbindung mit Jesus, zu einer lebendigen Beziehung. Er spricht und seine Worte bringen mehr Vertrauen, mehr Wissen, biblisches Wissen. Da ist es, was er sagt. Und es führt zu Freude und gibt echten Trost. Habt begründete Hoffnung und freut euch. Und tröstet euch so, sagt Paulus da. Mit diesen Worten. Ich hoffe echt, du bist keiner von denen, die denken, da kann man nichts machen. Was soll ich schon sagen? Wenn Jesus deine lebendige Hoffnung ist, dann hast du Trost für die ganze Welt. Wenn Jesus deine lebendige Hoffnung ist, dann hast du Trost für die ganze Welt. So, was sind jetzt die Auswirkungen von diesen Worten bei dir und bei mir? Ich habe da ein paar Tipps zum Abschluss. Aber es sind Beispiele und vielleicht denkst du an andere Sachen dann. Wie diese Worte bei dir etwas bewirken. Diese wahren, zuverlässigen Worte. Das erste ist, vertraue Jesus und seinen Worten. Die Toten in Christus sind Entschlafene, steht da. Es gibt die Chance auf ein Wiedersehen beim Herrn Jesus. Und deswegen sind Beerdigungen in unserer Kirchengemeinde Abschiedsfeiern und Dankesfeiern. Sie sind auch traurig, wir sind traurig, aber wir sind auch voller Hoffnung. Bei einer unserer Beerdigungen hat ein Gast einmal gesagt, das war eine Beerdigung nach oben. So ist es bei ihm, das war die Auswirkung bei ihm. Eine Beerdigung nach oben. Und es ist so eine Wohltat, wenn man sich sicher sein kann, den Verstorbenen wiederzusehen. Ich hoffe so sehr, dass wir dich eines Tages auch so beerdigen können. Falls Jesus nicht vorher wiederkommt, wirst du sterben. Das dürfte jetzt niemanden überraschen. Und wenn du bei uns Gemeindemitglied bist und wenn deine Familie nichts dagegen hat, dann werden wir dich beerdigen. Bitte vertraue Jesus. Vertraue auf seinen Tod und seine Auferstehung und lebe ein Leben, wo wir wissen können, wir sehen dich wieder. Du hast nicht für das Diesseits gelebt, nicht für die Arbeit, nicht für den Chef, nicht für das Geld, nicht für das Haus, nicht für den Garten, nicht für den Urlaub, nicht für den lieben falschen Frieden und die Karriere oder den Zuckerguss und deinen guten Ruf, sondern du hast für den Herrn Jesus gelebt. Jesus war deine Leidenschaft. Bitte lebe so, dass wir Hoffnung haben, wenn du stirbst. Das ist so eine Wohltat, wenn man dich so beerdigen kann. Also ihr denkt jetzt, ich will euch gerne alle bald beerdigen. So ist es nicht gemeint. Aber wir müssen realistisch sein. Vielleicht stirbt heute noch jemand von uns. Das ist normal auf der Welt. Bitte lebe so, dass wir wissen, wir sehen dich wieder. Du hast für den Herrn Jesus gelebt. Du hast ihm vertraut. Und fang heute damit an. Fang heute damit an. Sag zu ihm heute, du bist mein Herr. Und ab jetzt lebe ich für dich. Vergib mir was, meine Schuld. Sei jetzt du mein König. Fang heute damit an. Das ist die erste Auswirkung. Bitte vertraue Jesus und folge seinen Worten. Und das zweite ist, kenne die Gründe für deine Hoffnung. Habe begründete Hoffnung. Bau deine Hoffnung nicht auf Gefühle, sondern auf Tatsachen. Sonst zerbröselt sie beim nächsten Unglück. Habe begründete Hoffnung. Und vielleicht musst du heute umdenken und bereuen, dass dich die Fakten so wenig interessiert haben, dass dich das Wort Gottes so wenig kümmert und seine Ankunft dich nicht interessiert. Vielleicht musst du heute deine Hoffnungslosigkeit bekennen. Und ich schließe da auf einen möglichen Wissensmangel bei dir. Vielleicht ist es dir jetzt vorhin viel zu schnell gegangen mit diesen Gründen. Das war ja wirklich ein Schnellsiedekurs. Aber es gibt so viel zu wissen über Gott. Es gibt so viel herauszufinden über die Zuverlässigkeit und die Gründe für echtes Vertrauen. Hier ist zum Beispiel ein Buch, das ich dir empfehlen kann. Die Tatsache der Auferstehung. Hier ist noch ein Buch, das ich dir empfehlen kann. Jesus für Skeptiker. Das ist extra dünn, habe ich extra deswegen mitgenommen. Hier ist noch ein Buch, das müssen meine Studenten in Apologetikkursen lesen. Ist auch nur ganz dünn. Und da wollte ich noch ein Buch herzeigen, das ja eigentlich das Beste ist. Aber das habe ich, glaube ich, hergeliehen, ich habe es nicht mehr gefunden. Das hat irgendwer vor euch, glaube ich. Es heißt Warum Gott? Warum Gott von Tim Keller. Das finde ich so toll, das Buch. Aber jetzt ist ja Weihnachten. Und das CBZ ist ja ein tolles Buchgeschäft. Geht's alle gleich zu Ursula hin und sagt, ich werde dieses Buch, das der Christian erwähnt hat, bestellen. Es heißt Warum Gott von Tim Keller. Du kennst es eh. Super, gell? Investiere in deine Hoffnung. Es gibt so viel zu wissen. Es gibt so tolle Internetseiten dazu. Muss nur mal googeln. Begründeter Glaube. Begründet Glauben. Da findest du mindestens zwei Seiten, die so heißen. Und auf einer von meinen deutschen Kollegen sind da Videos drauf sogar. Ganz zeitgemäß. Und nichts lesen, 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 sondern da ist einer, der redet. Es gibt so viel zu finden. Es gibt sogar ein Theologiestudium, das man berufsbegleitend machen kann. Beim Institut für Theologie und Gemeindebau. Das nächste Seminar im Jänner handelt von seiner Einführung in biblische Seelsorge. Es gibt so viel zu wissen. Es gibt unsere ganzen Predigten im Internet. Hör sie einfach wieder mal an. Investiere Zeit in deine Hoffnung. Denn Wissen führt zu Hoffnung. Und das letzte, die letzte Auswirkung, die es haben könnte heute bei dir, das Wort Gottes ist, freu dich und sag es weiter. Freu dich und sag es weiter. Wir haben eine beglückende Hoffnung. Das ist so ein schräges Wort, das habe ich ja absichtlich gewählt. Beglückend. Was soll man sich darunter vorstellen? Wir haben eine beglückende Hoffnung. Wir können gar nicht aufhören, Gott zu loben und zu danken dafür, dass wir nicht in Ungewissheit leben müssen. Beglückende Hoffnung. Diese Hoffnung macht so froh, weil sie begründet ist. Diese Hoffnung macht so froh, weil das alles wahr ist. Die macht so froh, weil Gott alles vergibt und alles gut machen kann. Alle Schuld, alle Scham, alle vergifteten Beziehungen, alles. Aber da sind so viele Menschen, die das nicht wissen, die noch in Todesfurcht versklavt sind. Menschen ohne Jesus sind Menschen ohne begründete Hoffnung. Liegen die dir schwer am Herzen? Möchtest du Hoffnung geben? Denk zum Beispiel an deine Weihnachtspost. Viele von uns schicken irgendwelche Weihnachts-E-Mails oder vielleicht macht man das jetzt irgendwie über Snapchat. Keine Ahnung. Oder manche schicken nur echte physische Gegenstände, die Karten heißen. Steht da irgendwas drauf über deine Hoffnung in Jesus? Oder ist dir das zu peinlich? Das ist doch nicht peinlich, das ist die einzige Hoffnung für die ganze Welt. Habe begründete Hoffnung und freu dich und sag's weiter. Beten wir miteinander. Wir haben eine ganz kurze Zeit der Stille, um zum selbst zu reflektieren, und ich bete dann laut.